England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Mein Name ist Frank Walliser. Ich bin der CEO von Bentley seit etwas mehr als 6 Monaten und bin damit auch etwas Neuengländer. Und freue mich im Britpod heute ein paar Geheimnisse von Bentley zu lüften, ein paar Hintergründe zu dieser weltrenommierten Marke zu geben. Und ich glaube auch der Ort, an dem wir heute sind, ist ganz besonders. Der bringt etwas Britishness, ziemlich viel Bentley und auch ein bisschen Historie mit.
Im Britpod wird es heute ganz emotional. Es geht um das edelste Supercar Englands. Ach, was sage ich, möglicherweise ganz Europas oder weltweit, das Thema Bentley. Und das klingt so englisch und keiner weiß möglicherweise, dass frisch gebacken sozusagen seit letztem Jahr 2024 ausgerechnet ein deutscher Superingenieur dieser Gruppe vorsteht. Ein Mann, der übrigens mal den super tollen, teuren Porsche 918 entwickelt hat in Stuttgart, selber aus dieser Gegend kommt und jetzt hauptsächlich täglich Englisch sprechen muss. Es ist Dr. Frank Steffen Walliser. Schönen guten Tag, hallo, willkommen bei unserem Britpod.
Freut mich.
Hallo.
Wie fühlt sich's denn jetzt an, vom schönen Stuttgart in England zu sein und der Chef von so einer riesigen Automarke geworden zu sein? Fühlt sich's nach diesen Tagen, die 100 Tage sind noch gar nicht vorbei, oder?
Ah, die 100 Tage habe ich schon einige Tage. Ich steuere schon auf 200.
Ach, schon. Aber noch alles gut sozusagen, ja?
Alles sehr gut. Nein, ich bin hier, glaube ich, gut angekommen. Es macht Spaß in der Arbeit mit dem Team. Das steht ja erstmal im Vordergrund und natürlich sind es große Änderungen, aus Stuttgart zu kommen. Es ist eine andere Kultur, eine andere Firma, ein anderes Produkt, eine andere Sprache, viele Dinge gleichzeitig zu lernen, eine andere Organisation, auch eine andere Kultur im Unternehmen. Nicht nur klar geprägt, natürlich auch durch England per se, aber auch im Unternehmen eine andere Kultur. Das sind alles die Dinge, die Unterschiede, die neuen Dinge, auf die man sich einstellt. Es gibt aber natürlich auch viel Gleiches. Man ist, klar, Bestandteil des Volkswagen-Konzerns. Man kennt viele Prozesse, Netzwerke, Technologien. Es ist Automobilentwicklung, es ist ein Automobilunternehmen. Da trifft man wieder auf ganz viele Bekannte. Und spannenderweise findet man auch viele deutsche Begriffe wieder, die einfach eingeenglischt wurden quasi.
Zum Beispiel?
Mein Lieblingsbeispiel ist Komfort-Hinterwagen, was der Engländer dann gern als der Komfort-Hinterwagen bezeichnet. Aber es gibt so stehende technische Begriffe. Oder Auftragseingang ist auch ein typischer Begriff aus der Vertriebssprache, der dann in die Kultur hier übernommen wurde, weil man eben viel mit den deutschen Kollegen zu tun hat und dann bleiben solche Begriffe. Ja. Also da findet man auch viel Bekanntes dann wieder.
Sie sind ja studierter Ingenieur, also nicht die typischen Verwaltungsleute, die CEO werden, sondern wissen, wie so ein Auto innen auch aussieht. Und das ist ja ein Riesenvorteil auch. Wo haben Sie das alles studiert, gelernt? Wie war Ihr Werdegang?
Ja, ich glaube, zwischenzeitlich sind die meisten Automobil-CEOs tatsächlich Ingenieure. Also das sind schon viele. Gelernt habe ich das in der ganz klassischen Maschinenbauausbildung an der Uni in Stuttgart. Ich habe Verbrennungsmotoren studiert. Ich dachte, es ist etwas mit Zukunft, aber da, so kann man sich auch mal täuschen. Ich habe aber auch im zweiten Hauptfach Technologiemanagement studiert, also mich viel mit Organisation, mit Veränderungsmanagement, mit Arbeitswissenschaft und solchen Dingen auseinandergesetzt. Also nicht nur eine technische Seite gehabt, sondern eben auch eine übergreifende organisatorische Organisationsentwicklung und solche Dinge gemacht. Ich habe dann nach dem Studium ein Praktikum bei Porsche gemacht im Entwicklungszentrum. Bin dann da auch die nächsten 29,5 Jahre geblieben. Hab dort vieles erlebt, auch das Wachstum des Unternehmens erlebt, unterschiedliche Phasen, war in etlichen Projekten. Ich war von den knapp 30 Jahren bei Porsche auch etwas mehr als 10 Jahre aktiv im Motorsport unterwegs, also auch in der Managementfunktion natürlich. Zum Schnellfahren gab es da Talentiertere. Und habe viel im Motorsport gesehen, habe dadurch auch viel auf der Welt gesehen, war in der Serienentwicklung, habe den bereits angesprochenen 918 verantwortet.
Na, das erwähnt aber so nebenbei, Klaus, das muss ich überlegen. 918 ist der teuerste
jemals gebaute Porsche.
Einer der ungewöhnlichsten Wagen, den es auch nur 918 Male gibt. Und der kostet weit über die Million.
Damals war er für 768.000 und 32 Euro, glaube ich, verfügbar vor etwa 10 Jahren. Tatsächlich ein bisschen mehr wert.
Schon ein bisschen mehr wert. Und jetzt haben Sie ja noch alle möglichen CEOs bei Porsche und erlebt, also Wendelin Wedeking wahrscheinlich, bis Oliver Blum und so weiter. Selber waren Sie ja nicht Vorstand und trotzdem kam irgendwann der Anruf, machst du's, möchtest du, würdest du, weil es ja zur Audi AG gehört, das muss man auch mal sagen, Bentley, da kommen wir noch drauf, wieso. Wie war das für Sie? Können Sie sich noch an den Tag erinnern, als der Anruf kommt, Bentley Vorstandsvorsitzender zu werden?
Also ich kann mich sehr genau an diesen Tag erinnern. Es gab ein bisschen eine Vorgeschichte, so im grundsätzlichen Überlegen, was könnte denn möglich sein. Da kreuzte man auch mal 2 Minuten an Bentley vorbei und sagt, naja.
Haben Sie überlegt, also?
Ich habe es überlegt, ja. Ich habe es durchaus auch mit ein paar Kollegen besprochen. Mhm. Keiner hat es verneint, aber es war auch nicht konkret, weil mein Vorgänger hier war und einen Bombenjob gemacht hat im Turnaround des Unternehmens und das zur heutigen Blüte wirklich geführt hat. Insofern hat man das kurz erwähnt, aber es war keine Diskussion. Und dann hat er sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen und dann gab es auf einmal Handlungsbedarf. Ja, und dann kam dieser Anruf.
Kommt der dann vom Vorstandsvorsitzenden?
Der kam vom Audi-Vorstand, in dem Fall vom Audi-Vorstandsvorsitzenden.
So, und da sitzt man dann da und denkt sich, oh Gott, schau mal, mein Traumjob ist in der Nähe. Sagt man dann gleich ja oder sagt man dann, ich muss erstmal mit meiner Frau und den Kindern sprechen und 48 Stunden Bedenkzeit nehmen?
Also ich habe das so gehandhabt, wie ich das auch, als ich gefragt wurde, ob ich 918-Entwicklung machen möchte. Ich habe kurz nachgedacht, so 2-3 Minuten. Und habe dann zugesagt und habe es dann später meiner Frau erklärt.
Ach so, oh Gott, die ja auch einen Job hat und so weiter. Und
ja,
sagt,
ja, also
oh,
es war eine größere Änderung. Ja? Meine Frau war bei der Deutschen Telekom im Personalmarketing, hat sich sehr viel um die Förderung von Frauen in Ingenieurbereichen gekümmert. Sie war da sehr engagiert, super tief drin. Das war natürlich
ziemliches Rausreißen.
Ja, das war schon ein größeres Thema, aber es hat für uns auch trotzdem beide gut gepasst. War ein gutes Timing, wir waren immer offen und haben es so im Lebensplan, vielleicht gar nicht ausgesprochen, aber im Lebensplan schon immer gehabt, dass wir sowas nochmal machen könnten.
Und die Kinder gibt es ja auch noch, ne? Die müssen ja auch mitziehen.
Die Kinder müssen auch mitziehen, die sind aber in einem Alter, wo ich immer scherzhaft sage, solange die monatliche Überweisung in Time kommt, sind die haben eine gewisse Unabhängigkeit, da die studieren und machen da ihren Weg. Die haben sich mit uns gefreut, die müssen auch mitziehen, aber die haben uns da auch unterstützt, also auch in Zustimmung, dass sie es gut finden und mal vorbeigekommen. Und
mein Sohn wäre ja aber stolz, wenn mein Papa plötzlich Vorstandsvorsitzender von so einer weltbekannten Marke ist, nicht? Also ist das so?
Ja, also die freuen sich mit. Die waren aber auch schon ganz happy, als ich Motorsportchef war. Das fand ich auch ganz gut. Also
bei fand Porsche die auch nett. Auch nicht so schlechtes.
Herr Dr. Walliser, nun ist natürlich, das wird Ihnen das sicher auch leichter gemacht haben, die Marke Bentley hat ja eine gewisse Ausstrahlung, schon allein, wenn man den Namen nennt. Also auch der keinen Bentley fahren kann, weiß, was da für eine Aura dran hängt. Was würden Sie sagen, ist denn die Faszination von Bentley? Wie kann man das definieren? Nicht nur für die Engländer, sondern eigentlich in der ganzen Welt.
Ich glaube, es ist eine Mischung und die macht es so besonders. Ich bekomme auf der einen Seite das, was W.O. Bentley schon definiert hat. Make a good car, make a fast car, make the best of its class. Das lebt eigentlich im Unternehmen weiter und das erleben wir auch noch heute. Und es ist diese faszinierende Mischung aus, sage ich mal, durchaus schnellen Fahrzeugen, also sehr ordentlich motorisiert, würde ich sagen. Unser aktueller Continental GT als Plug-in-Hybrid mit 782 PS. Ich sage da immer, da kann man auch
mal 782 PS, das muss ich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Da
kann man auch mal überholen. Mhm. Und gleichzeitig britische Tradition, Craftsmanship, also die Interiorverarbeitung, glaube ich, schlägt uns keiner auf der Welt. Es ist extrem gut, hoher Grad der Individualisierung, faszinierende Geschichte seit mehr als 100 Jahren. Nach wie vor hier gebaut am Standort in Crewe. Diese Mischung, glaube ich, gibt's so in der Art nirgends auf der Welt. Und das macht Bentley einzigartig, eine Faszination. Ja, und wir arbeiten hier diesen Mythos aufrechtzuerhalten, den in die Zukunft fortzuschreiben, neue Ideen zu bringen, zukünftige Fahrzeuge zu bringen. Ja, das ist so.
Kommen wir doch mal auf die 100 Jahre gleich zurück. Das Auto wurde ja von einem Herrn Bentley entwickelt, war aber eng verbunden mit Rolls-Royce. Fassen Sie doch mal kurz die Entstehungsgeschichte zusammen.
Die Geschichte ist sicherlich eine der spannenderen Geschichten in der Entwicklung des Automobils. Wenn ich sie in heutige Begrifflichkeiten übersetzen würde, dann hat W.O. Bentley mit seinem Bruder 1919 ein Start-up gegründet im Automobilbau. Das war damals hip und total in. Sie haben sich auch mit Flugmotoren davor beschäftigt, was durch den Krieg erklärbar war im Ersten Weltkrieg. Und er hat ein Startup gemacht, nach dem Krieg, Aufbruchsstimmung, und hat sich eben daran orientiert, hat sehr solide konstruiert, sehr modern. Wenn man in das Auto schaut, muss man schon sagen, der hatte wirklich ein extrem gutes Händchen zum Thema Konstruktion, Auslegung, Konzeption. Also richtig beeindruckend, auch mit heutigen Maßstäben. Ja, und hat dieses Unternehmen vorangebracht und er hat dann durch die berühmten Bentley Boys, die Teil der Geschichte sind, auch die Fahrzeuge in Rennen eingesetzt. Damals sicherlich das berühmteste Rennen, aber auch das berüchtigste Rennen, 24 Stunden von Le Mans, hat gerade 100. Geburtstag. Das war also auch ein neues Event. Er ist dann nach Frankreich gefahren, aufs Land, und ist auf, muss man immer, damaligen Verhältnisse, unbefestigte Straßen. Und ist 24 Stunden mit dem Auto eben ohne Unterbrechung gefahren. Benzinversorgung war schon sichergestellt, aber das war eben der Zuverlässigkeitstest, um zu sagen, solides Auto, schnelles Auto, deshalb Endurance. Und das war der Proof eigentlich für Bentley und auch für das Engineering, was da dahinter stand. Die Weltwirtschaftskrise, die hat die Spuren auch bei Bentley hinterlassen. Das Unternehmen ging, kann man das sagen, insolvent. Es wurde aufgekauft. Es gab aber, glaube ich, ein ganz wesentliches Auto. Das war der 8 Liter. Das würde die Kollegen immer freundlicherweise sagen. Das wäre mein zweiter Dienstwagen. Aber sie lassen mich nicht fahren damit. Oh. Aber wir haben tatsächlich den 8 Liter von W.O. Bentley. Der steht im Museum und wird auch ab und zu bewegt. Ja, und dieses Auto hat durchaus Rolls-Royce auch fasziniert. Gesagt, das, was dieses Unternehmen dort kann, scheint sehr gut zu sein. Das war ein echter Wettbewerber, weil er hat eben Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit geprägt, nicht nur Komfort. Ein bisschen eine andere Ausprägung. Und Rolls-Royce hat dann nicht mit ihrem offiziellen Namen, sondern über einen Vermittler mitgeboten und hat Bentley gekauft.
Ach.
Und so sind beide Unternehmen dann zusammengekommen. Man hat auch weiterhin die Bentley-Konstruktionen dann weitergebaut und verkauft und dann erst im Lauf der Jahre quasi die technischen Plattformen auch zusammengeführt. Und dadurch hat Bentley, muss man auch sagen, mindestens seit Einführung der T-Series eigentlich an eigener Identität eingebüßt. Das Gute ist, man hat es trotzdem fortgeführt. Das würde mich immer mal interessieren, was die Motivation des damaligen Managements ist. War es nicht konsequent zu beenden, sagen wir verkaufen nur noch die eine Marke, sondern Bentley wurde irgendwie, scheint es innerhalb des Unternehmens dann doch ein paar Liebhaber gegeben zu haben, die diese Marke weiterhin ausgeprägt haben. Aus heutiger Sicht dümpelte das dann etwas vor sich hin. So muss man wissen, Rolls-Royce hatte ein kleines Fahrzeuggeschäft und ein nach wie vor sehr bekanntes und sehr großes Flugzeugtriebwerkgeschäft. War mit 80.000 Mitarbeitern sehr großer Arbeitgeber.
Haben die Spitfire gemacht auch für euch, ja?
Die Merlin-Motoren, also der Zwölfzylinder, der ist auch in Crewe gebaut worden und ist dann in heftigste finanzielle Schwierigkeiten gekommen, dieses Unternehmen in den 70er Jahren mit dem Triebwerk BA211, wenn ich das richtig zusammenbekomme, angedacht für die 747. Finanzielle Schwierigkeiten. Der Staat hat eingegriffen, der Staat hat das Unternehmen übernommen, aber mit der Auflage, das Autogeschäft zu verkaufen. Das staatliche Interesse am Autogeschäft war nicht da. Man hat es dann an die Vickers-Werke verkauft. Die Maschinenbauer kennen die Vickers-Werke von der Vickers-Härte, also einer Härteprüfung mit einer Diamantspitze. Vickers hat viel investiert. Man sieht auch eine Vickers-Area auf unserem Gelände. Und dann hat man in neue Fahrzeuge investiert. Klar, die Auflagen in den 70er, 80er, 90er Jahren für Autos stiegen deutlich an. Aber Vickers war ein Mischkonzern, also Maschinenbaubetrieb. Der hatte Hochpräzisionstechnologie, der hatte Autos etc. Es fehlt so ein bisschen die Passion fürs Auto. Und deshalb haben sie überlegt, das Autogeschäft abzustoßen. Und jetzt war bei dieser Verstaatlichung und mit den Triebwerken gab es so eine ganz kleine Seitennote, nämlich wenn das Fahrzeuggeschäft verkauft wird, bleibt der Name Rolls-Royce bei den Triebwerken.
Ach.
Das heißt, in dem Fall, als es abgespalten wurde, die Namensrechte waren beim Triebwerkhersteller. Jetzt hat man das verkauft und jetzt gab es diese tolle Geschichte, die es in unterschiedlichsten Ausprägungen gab, aber Herr Pischetsrieder und Herr Pirch haben beide dafür geboten. VW hat mehr geboten und den Zuschlag bekommen für das Unternehmen. Kleine Side Note, es war aber alles dabei, bis auf die Marke Rolls-Royce, die hat BMW abgekauft bei den Triebwerken.
Das ist ja eine lustige Geschichte.
Das kann man immer diskutieren, wer hat gewonnen. Ich glaube, da hilft jetzt die Zeit in der Einschätzung, beide, weil beide haben aus diesen Assets, Kollegen in Goodwood mit einem neuen Unternehmen und einer Neugestaltung, haben ein Unternehmen aufgebaut. Kein Werk, keine Historie dort, aber diesen Markennamen und haben das zum Erfolg geführt. Und auf der Bentley-Seite hat man eine, nur von Liebhabern genannt, bekannte, über 30 Jahre nicht gepflegte Marke, fast 40 Jahre nicht gepflegte Marke auferstehen lassen, hat investiert, hat in die Firma investiert, hat neue Modelle entwickelt und auch das zum Erfolg geführt.
Und der Witz ist ja, wer es vielleicht nicht genau mehr weiß, Bernd Pischetsrieder war seinerzeit der Vorstandsvorsitzende von BMW, genau. Ferdinand Piëch von VW. Und dann wurde das Ganze irgendwann im Jahre 1998 wurde das dann offiziell gemacht und hat ja auch eine Stange gekostet, irgendwie ein paar Milliarden Mark damals noch. Ne? Ich glaube.
Ja, es war unter einer Milliarde Euro umgerechnet.
1,44 Milliarden D-Mark habe ich hier. Das ist ja schon
700 Millionen Euro.
Dass jetzt so eine UK-Brand in deutschen Händen ist, ist das überall gerne auf Wohlwollen gestoßen, weil man sagt, die deutsche Ingenieurskunst ist ja weltberühmt, aber auch die Engländer haben ja tolle Autos schon gebaut gehabt. Oder gibt es da heute noch Leute, die den nachtragen und sagen, hätten wir es doch mal bloß nicht, sagt der Erfolgsgeschichte, ne?
Rein betriebswirtschaftliche Sicht, es ist allen, die damit involviert waren, wussten, ohne eine große Quelle, ist im Rolls-Royce-Fall über BMW genauso, Technologiequelle, das ist extrem schwierig mit der heutigen Komplexität ein Auto zu bauen. Ein Teil, also da gibt es eine industrielle Logik dahinter. Die Mittel waren nicht da und der Besitzer hat einfach kein Interesse daran gehabt. Die Alternative wäre eine Insolvenz gewesen, dann wäre das Thema beendet gewesen. Das ist die industrielle Logik und das Rationale. Das Zweite ist, ich glaube, man hatte ein sehr glückliches Händchen mit dem Dr. Päfken, der sehr, so wird es mir zumindest berichtet, ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, der erste CEO für Volkswagen, hier war, der sehr anglophil war und das gepflegt hat und das Britische hervorgestellt hat und auch diesen Freiheitsgrad erarbeitet hat und, glaube ich, mit viel Fingerspitzengefühl und viel richtigen Entscheidungen diese Britishness erhalten hat. Und das auch in der Fabrik zum Beispiel nicht, könnte man ja sagen, so eine Lederproduktion, das kann auch ein Lieferant machen, das lagern wir aus. Das hat man alles nicht gemacht. Also da waren ein paar gute Entscheidungen, die auch von seinen Nachfolgern dann entsprechend getragen wurden. Zum Beispiel dieses Haus, in dem wir hier sitzen, war ein Teil dieser
Geschichte. Erzählen Sie uns doch mal. Wir sitzen ja hier unweit von einer Crew, wo das Bentley-Werk ist, in einem herrlichen kleinen Herrenhaus mit Park, angegliedert an ein großes Herrenhaus. Und das sind die Repräsentationsräume von Bentley.
Ja. Wir sitzen in dem, was wir The Muse nennen. Es war das Haus des CEO, der hier wohnte. Es ist nicht mehr.
Na, Gratulation wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, das hat sich geändert.
Hat sich ein bisschen geändert.
Es hat sich geändert, aber eigentlich zum Besseren, weil ich glaube, wir nutzen das Gebäude heute deutlich besser für repräsentative Zwecke, für Medienveranstaltungen, für Kunden, für Abendessen, für Workshops. Wenn wir unseren Loyal Service Award haben, also wo wir Bentley-Mitarbeiter, die 25 und 40 Jahre da sind, auszeichnen, dann findet hier eine große Gartenparty statt, wo sich alle drauf freuen und es gibt ein bisschen Party dazu.
Also man muss dazu sagen, Alex, ja, wir sitzen hier am Kamin, schauen auf einen
Park mit Springbrunnen,
hinten der Wald und davor stehen natürlich, wie sich das gehört, wunderbare Bentley.
Die schönsten, du wirst sie gleich
hier also mitnehmen wollen. Ich man schon möchte eigentlich sofort hier bleiben, weil wir sind ja beide nun England-Liebhaber, aber in dieser Mischung macht es ja dann nochmal mehr Spaß.
Eine Geschichte muss ich erzählen, die haben wir eigentlich, hätte ich die fast am Anfang fragen müssen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, Herr Dr. Walliser. Bei einer Präsentation im letzten Jahr 2024, als der neue Hybrid-Bentley, sage ich es jetzt mal so, vorgestellt wurde, auch von Ihrem Designer und Sie haben da eine tolle große Rede, also eine irre Party mit irre vielen Leuten und so weiter. Und dann wurden wir uns vorgestellt und dann plötzlich haben Sie gesagt, hey, habe ich irgendwie mal gehört, Britpot, den kenne ich doch. Wie war das denn? Sie haben unseren Britpot schon mal gehört?
Ja. Also in der Vorbereitung auf den Job hier habe ich mir überlegt, okay, jetzt, wie setze ich mich mit dem Thema England auseinander? Also Podcast, habe gesucht, bin als erstes bei Britpod gelandet, habe mir das angehört und habe gesagt, hervorragend. Genau das brauche ich.
Das ist schon mal schön.
Großes Kompliment.
Und so war es. Und wir haben es, meine Frau unterwegs war, haben wir uns immer gern angehört. genau diese kleinen Geschichten, was macht's aus, was sind so die Besonderheiten, was ist kulturell, um das zu erfassen. Und das habe ich gern gehört. Hör es weiterhin, gell? Also keine Sorge,
war nicht nur so vorbereitet. Sie können Ihren eigenen auch hören, gell? Also.
Ja, den überspringe ich wahrscheinlich, aber so haben wir doch einen kleinen Beitrag geleistet.
Ja, zum, zum Einleben von Herrn Dr. Walliser und damit zum Erfolg von Bentley.
Ja, und vor allem war es mein großer Wunsch. Ich hatte immer gesagt, irgendwann müssen wir mal schauen, wie wir da zu Bentley kommen, weil diese Marke muss beschrieben werden mal. Und dann sitzt er jetzt heute hier bei uns und vor uns. Kann man denn sagen, ist Bentley im weitesten Sinne der sportliche Bruder von Rolls-Royce immer gewesen? Es waren immer diese großen, klobigen Phantoms, und dann plötzlich war das so ein schnelles Auto, was Le Mans fährt und trotzdem groß aussieht.
Ja, ist immer schwierig, den Vergleich mit den Kollegen zu machen, aber so ein bisschen könnte man das sagen. Das war sicherlich ein Teil der Wiederauferstehung von Bentley in den 90er Jahren, in dem sportliche Modelle gemacht wurden, in dem ja revolutionäre Dinge wie Aluminiumräder eingeführt wurden, größere Turbomotoren, die einfach eine schnelle Oberklasse-Limousine, und die hat einfach mehr Leute angesprochen. Und damit gingen auch die Verkaufszahlen von Bentley wieder nach oben. Und dann gab es auch diesen Punkt, wo einfach dann auch mehr Bentley als Rolls-Royce verkauft wurde. Man hat dann differenziert.
In unserem Britpod letztes Jahr war Horst Lichter, den kennen Sie wahrscheinlich, ne? Der macht ja recht viele schöne Antiksendungen und so weiter. Und der besitzt so einen schönen Bentley von 1934 und sagte mir, also ich bin mit meinem Bentley gefahren von London nach Cornwall und wir sind die Bentley Boys, die Originalgruppe Bentley Boys, und wir machen das zweimal im Jahr und du glaubst gar nicht, wie anstrengend das ist. Da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Bentley Boys. Das hat angefangen bei Bentley ja wirklich mit einem Mann namens Wolf Babe Barnato, klingt so italienisch. Mhm. Und das war ein großer Sponsor, damit das sich am Anfang mal über Wasser halten konnte. Oder was hat es mit den Bentley Boys
gemacht? Es war ein Sponsor, es war später auch der CEO. Er hat tatsächlich das Unternehmen dann auch gekauft im ersten Schritt, bevor es dann wieder weitergegeben wurde. Also es war dann, die Mittel waren einfach da auch begrenzt oder man war nicht bereit, noch mehr Geld reinzustecken. Das waren die in den 20er, 30er Jahren begeisterte Sportfahrer, die, sagen wir, alle über das nötige Kleingeld verfügten, diesem exotischen Automobilrennsport nachzugehen. Die Bentleys kauften, unterstützten, auch modifizierten. Beim Modifizieren, aber das ist bei jedem OEM so, wenn der Kunde anfängt, das Auto zu modifizieren, ist der Hersteller meist not so amused. Deshalb war W.O. Bentley mit dem Blower, also mehr Leistung, zu Lasten der Zuverlässigkeit. Das war nicht W.O. Bentleys Philosophie. Da sagte er, also lieber fahren wir mit ein bisschen weniger Leistung, aber wir fahren durch und wir reparieren nicht. Und so kann man Rennen gewinnen. Der Blauer hat nicht Le Mans gewonnen, aber alle anderen haben Le Mans gewonnen. Also, ja, also nette Geschichten, die würden sich heute wahrscheinlich wiederholen. Aber die haben viel von diesem Mythos gemacht, die eben durch ihren Motorsport bekannt wurden, durch die Erfolge in Le Mans. Es waren 5 Siege in Le Mans Mitte der 20er und dann Anfang der 30er Jahre, davon 4 in Folge. Das war einfach...
Das war sensationell.
Das war schon etwas. Ja. Es ist, glaube ich, heute noch mal sensationeller, als es damals vielleicht betrachtet wurde. Ja, die haben viel zum Thema Mythos der Marke beigetragen. Und die waren auch, muss man schon sagen, unerschrocken. Und
haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil damals gab es
also noch Vollgas, keine Sicherheit.
Vollgas.
Ja, Sicherheit war der Fahrer zuständig.
Apropos Marke. Wir kennen bei Rolls-Royce eine Kühlerhaubenfigur und bei Bentley gab es anfangs auch immer noch eine Kühlerhaubenfigur. Oder gibt es die immer noch?
Die gibt es immer noch, The Flying Bee.
Die Flying Bee, wie kam denn das überhaupt zustande? Gibt es da auch eine Geschichte?
Ja, die Kühlerfiguren, das waren ja, sag mal, die damalige Identifikation bei Autos, auch abgeleitet einfach aus der Technologie. Die Karosse kam ja üblicherweise nicht vom Chassishersteller, also Motor, Getriebe, Chassis, Fahrwerk kam vom Chassishersteller. Der Aufbau kam üblicherweise von einem Karossier, das war überall auf der Welt so. Hier war es zum Beispiel Mulliner oder Parkward. Gibt's viele berühmte Karossiers in Italien, ganz bekannt Scaglietti oder Ghia, die eben auf Karosseriebau spezialisiert waren. In Stuttgart-Zuffenhausen war es die Firma Reuter. Reuter Karosserie, auch als Recaro bekannt, die über die Straße geliefert hat, einen Chassishersteller quasi, die Karossen. Also das war, heute würde man sagen, der typische Worksplit. Und jetzt braucht man aber eine Identifikation, aber es konnte nicht die Karosse sein, weil die entsprach der Fantasie des Karossiers. Der Kühler kam aber immer mit dem Chassis mit, also hat man die Identifikation in den Kühler. Deshalb Kühlerformen, den typischen Tempelgrill, wie man es von den Kollegen kennt, den typischen etwas abgerundeteren aerodynamischen Bentley-Grill und dann eben eine Kühlerfigur zur Identifikation des Fahrzeugs, weil das eben mitkam vom Chassishersteller. Und so ist eben schlicht der Bedarf da, eine Figur zu machen. Und Bentley hat immer das B stilisiert, sowohl im eigenen Wappen, also diese Flügel rund, und dann die Flügel dazu. Und dann hat man es ja in einer dreidimensionalen Form, gab es eben dann auch als The Flying Bee.
Und die Flügel haben ja eine ungleiche Anzahl, haben wir, glaube ich, mal gehört. Ja,
unterschiedliche Federn. Anzahl Federn.
Federn, ja.
Links und rechts gibt es unterschiedliche Anzahl
Nicht, dass
Federn.
Dass das Ding abstürzt.
Aktuell gibt es 11 und 10 Federn. Gibt in der frühen Historie 14 und 13 Federn. Also auch so ein Wappen und ein Emblem hat natürlich Erneuerungen über die Jahre. Es wird immer wieder leicht modifiziert. Kann man sich vorstellen, ein ganz heikles Thema, dort ranzugehen. Man muss es ab und zu modifizieren, einfach um auch ein neues Erscheinungsbild zu bringen, ein bisschen Frische wieder reinzubringen. Aber ich sag mal, je traditioneller die Marke, je höher positioniert, desto vorsichtiger und desto seltener modifiziert man dieses.
Sie haben ja gerade etwas erwähnt, was ja offensichtlich auch Ihre Vorgänger glänzend berücksichtigt haben, nämlich dieses Thema Britishness. Also das ist ja etwas, auch was mich persönlich heute, ja glaube ich, uns alle fasziniert. Das ist ja wunderbar erhalten worden, dieser Übergang aus dieser großen Historie in die Gegenwart. Und vermute mal, den Briten ohnehin und dem Königshaus wird das gut gefallen, dass man diese spezielle Form der Britishness auf ein modernes Level gehoben hat, aber gleichzeitig weiter sein lässt. Das ist sicher die große Qualität und die Kunst, die hier vollzogen wurde. Und das ist eine große Aufgabe.
Das ist eine große Aufgabe, es zu erhalten. Es ist tatsächlich eine tagtägliche Herausforderung. Was geht nicht? Spannenderweise lerne ich im Umgang mit meinen britischen Kollegen, dass sie die Britishness gar nicht so hoch ranken und hängen. Ja. Die sind dort mehr Understatement. Wir hatten neulich eine herzliche Diskussion zum Thema, ob wir nicht einen Union Jack im Auto haben würden, weil.
Das würde ich ja lieben. Das liebe ja, ich ja sowas.
Das lieben alle. Und meine britischen Kollegen schaut mich alle an und sagen, was das jetzt soll.
Ach.
Das wäre eigentlich.
Oh ja. Gott, das sind auch die, die sagen, wir brauchen keinen König mehr. Weg damit.
Naja, Alex, Moment, es gibt ja ein Thema bei eurer Konkurrenz gerade. Ich verfolge ja, was da gerade bei Jaguar passiert, ja. Also, wann gibt man sowas auf? Die tun es ja nun gerade sehr brutal, indem sie ganz weggehen von der Form und futuristische Wagen entwerfen.
Wird kein Mensch kaufen.
Wollen wir mal sehen. Ist ja für einen anderen amerikanischen Markt, habe ich gelernt. Aber darüber wollen wir mit ihm jetzt gar nicht reden. Ich will nur sagen, es ist ein schwieriges Thema. Gleichzeitig, auch wenn Ihre britischen Kollegen das vielleicht nicht so sehen, bin ich schon überzeugt, dass weltweit das ein Symbol ist, diese Britishness, die schon zu diesem Fahrzeug gehört.
Da müssen Sie sich durchsetzen jetzt.
Ja, ich habe mich schon durchgesetzt, weil wir haben was anderes gemacht. Wir haben gesagt, okay, jetzt fragen wir die britischen Kollegen und jetzt fragen wir aber auch mal die chinesischen, die amerikanischen, die deutschen Kollegen, die europäischen. Und dann kam einhellig zurück. Genau das. Wir wollen das auf jeden Fall.
Genau.
Das ist eine tolle Identifikation und alle lieben das. Und 10% der Autos, ja weniger, 7-8% der Autos werden in England verkauft, wegen mir ohne Union Jack und der Rest. Oder vielleicht sollten wir es in England gegen Aufpreis anbieten.
Das wäre doch auch eine Idee.
Dann schauen wir mal, wer es wirklich möchte. Und der Rest der Welt wird es bekommen. Also das ist ein bisschen, das ist ja manchmal der Charme der Diskussion. Und die Frage, vielleicht noch gar nicht, wie dieses deutsch-britische Verhältnis ist.
Ja.
Es ist wirklich gut. England hat schon eine Willkommenskultur. Bentley ganz besonders. Jetzt hat Bentley natürlich eine Historie über 25 Jahre, sehr intensiv immer wieder mit Deutschen zusammenzuarbeiten, mit Managern, mit aber auch viele Bentley-Kollegen, die mal 2-3 Jahre zu Audi oder zu Porsche oder so gehen und dort die Kultur lernen. Also das funktioniert interkulturell sehr gut. Ich glaube, die britische Eigenart, sich nicht selbst zu ernst zu nehmen und auch mal auf den Arm zu nehmen, hilft in unserem Umgang, weil wir uns dann manchmal auch selber so ein bisschen auf den Arm nehmen und sagen, Entschuldigung, das war jetzt die deutsche Variante. Ich sag's noch mal jetzt in Englisch. Also auch nicht nur in der englischen Sprache, sondern auch in der englischen Ausdrucksweise. Und so lernt man interkulturell. Das macht das auch wirklich viel Spaß und gegenseitig, so wie unser Pressechef ja sagt, dass er Deutsch lernt und Spaß hat, dem Deutschen dann zuzuhören und, ja, und dort Begriffe zu bringen.
Ich wollte noch eine Sache, weil ihr gerade vorhin beide auch über die Rennwagenvergangenheit gesprochen habt. Es gibt ja einen spöttischen Satz von Bugatti, der gesagt hat, das ist der schnellste Lastwagen der Welt. Für die Italiener mag das ja so erscheinen. Die Engländer haben das sicher anders gesehen.
Die Engländer haben das sicher anders gesehen, aber das zeigt eben auch unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Ideen, wie man das Automobil gebaut hat. Ich meine, das ist, glaube ich, heute immer noch ein ganz großer Teil der Faszination Auto. Wie sind die Interpretationen? Gerade über eine Marke gesprochen, die jetzt ganz neue Wege geht. Ich halte mich da zurück mit allen Beurteilungen, weil jetzt warten wir mal ab, was passiert.
Ja.
Man kann sich schnell täuschen. Es gibt viele Interpretationen, viele Historien, viele Marken, viele ganz, ganz unterschiedliche Darstellungen. Wäre alles so einfach wie ein Smartphone, wo sich alles, Kamera hinten, drei Stück und ein Touchscreen vorne, etwas so groß. Da setzt sich sowas wie eine Weltlösung durch. Egal welcher Hersteller, das ist relativ eindeutig. So völlig unterschiedlich.
Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
So ist es.
Das ist eigentlich so die wichtigste Sache. Jetzt muss man sagen, das große Erfolgsauto von Bentley ist der sogenannte Continental. Der ist ja, glaube ich, erst 1992 richtig entstanden. Was heißt denn das eigentlich, Bentley Continental? Warum Continental?
Ja, ich glaube, der Begriff wurde erstmal sogar in den 50er Jahren genannt als Continental. Continental, das ist der Wagen, mit dem man aus britischer Sicht zum Kontinent und durch den Kontinent vor allem fahren kann. Ich glaube, wenn man eine Weile hier wohnt, kann man das schon auch nachvollziehen, die britische Sehnsucht, mal nach Südfrankreich zu fahren. Und dafür ist das genau der richtige Wagen, mit dem man eben diese lange Distanz zurücklegen kann. Man hat die Eleganz, man hat die Sportlichkeit, man hat auch die Alltagstauglichkeit, ich kann das Gepäck mitnehmen, beschreibt Continental ganz gut. Und dieser sehr traditionelle Name hat sich erhalten hier in der Historie. Das erste neue Coupé, was dann nach der Volkswagen-Übernahme entstanden ist, war der Continental GT, also die Kategorie GT, Grand Tourisme, das Auto, sportliche Auto für die große Reise mit dem Begriff Continental, was gut dazu passt. Und
GTC ist dann das Cabriolet.
Cabrio dazu.
Genau. Aber es gibt ja so viele Namen bei Ihnen, also das, was die alle so für Namen haben, diese Autos. Das hat ja alles einen Sinn irgendwie.
Ja, ich glaube, das gehört zu einer Historie eines großen und alten Automobil- oder vor allem alten Automobilen und historienreichen Automobilunternehmens dazu, dass man viele Namen hat. Manchmal gehört auch dazu, dass es nicht so ganz so logisch ist, wie sie denn jetzt heißen, aber ein Flying Spur, ein Bentayga oder ein Mulsanne oder ein Brooklands.
Warum Mulsanne? So, wo kommt jetzt das wieder her?
Ja, das geht dann tatsächlich auf die Le Mans-Historie zurück. Die berühmte Gerade in Le Mans, Inondière oder Mulsanne genannt. Es war ein Highspeed-Tempel. Es waren fast 6 Kilometer geradeaus. Die Schikanen wurden erst sowohl als Schikane der FIA, weil sie so kurzfristig eingebaut werden musste, wurde in Mitte der 80er Jahre, 1983 oder so, eingebaut, dann wurde es unterbrochen in 3x2 Kilometer. Man kann immer noch 350 fahren. Es ging aber auch schon 400 in Le Mans.
Wahnsinn.
Und dieses so berühmte, und weil es halt Hochgeschwindigkeit war, passt gut zu Bentley. Weil Bentley auch lange Zeit immer die schnellste Limousine der Welt hatte. Also mit Geschwindigkeiten über 300, 320, 330. Teil der Historie von Bentley ist eben hohe Höchstgeschwindigkeit.
Jetzt haben wir heute schon erfahren, Sie haben ja selber bei Porsche als auch Sportchef, der Sie dort waren, den 918er entwickelt und so weiter. Gibt es denn ein Pendant von Bentley, das es Ihrem 918er gleich tut, wo Sie sagen,
nein,
nicht, oder?
So. Es gab mit der Wiedergeburt und Wiederbelebung der Marke Bentley ist man tatsächlich Anfang der 2000er auch nach Le Mans zurückgekehrt mit dem damaligen Reglement, mit einem LMP1. Fahrzeug und hat tatsächlich auch Le Mans gewonnen, was ein wirklich großer Erfolg ist, weil ich habe mal so schön eine Situation gehabt, war in Le Mans mit einem GT-Programm, es war nicht so erfolgreich, auf jeden Fall haben wir nicht gewonnen und technische Schwierigkeiten etc. War ich so recht niedergeschlagen am Sonntagnachmittag und dann kam Jackie X zu mir und hat mir gesagt, höre zu, mein Freund, nicht du entscheidest, sondern Le Mans entscheidet, wer gewinnt.
Oh, guter Satz.
Und jetzt muss man also ein Vorbereitungsjahr dann wirklich nach Le Mans zu gehen, das wirklich zu gewinnen, eben keinen Unfall zu haben, keinen Plattfuß zu haben, das Auto zuverlässig zu haben, 24 Stunden durchzufahren, das muss man erstmal nachmachen. Also das ist schon ein großer Erfolg. Hat natürlich viel nochmal zur Wiederbelebung der Historie beigetragen und, glaube ich, war toll. Aber das war auch das Ende dieses Motorsportprogramms. Man ist ab 2015, meine ich, mit einem GT3-Programm gefahren im internationalen GT-Sport. Aber auch dieses Motorsportprogramm gibt es gerade nicht mehr. Also nein, es gibt kein vergleichbares Pendant.
Wobei man ja bei jedem Bentley, so als Zusatz habe ich das mal auch gelesen oder recherchiert im Internet, heißt immer, jeder Bentley, der gekauft wird, so ist so sportlich, dass er eigentlich auch auf irgendeiner Rennstrecke funktionieren würde, oder? Auch von der Straßenlage. Und also man könnte schon, und die gehen ja 333 und gehen in ein paar Sekunden von 0 auf 100, ja.
Also ich durfte mich auch selber davon überzeugen, ja, da steckt viel Sportlichkeit in den Autos. Ich glaube, das macht auch den Unterschied vielleicht zum einen oder anderen Wettbewerber, das ist wieder diese Balance, beides im Auto zu haben, große Reisetauglichkeit, große Alltagstauglichkeit. Aber es ist trotzdem ein Auto für Fahrer. Man kann ambitioniert fahren, man kann schnell fahren.
Auch für Frauen? Wir haben ganz immer viele Damen, die zuhören, ja?
Immer. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal eine besondere, ja, ein besonderer Teil Note der Marke und der Note. Bentley kommt sehr gut bei Frauen an.
Wieso?
Ja, das kann ich nicht erklären.
Also Rolls-Royce ist nicht so, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich schon so ein bisschen recherchiert.
Das
ist nicht
mal, so. Wie beschreibt man das jetzt höflich? Ich glaube, wir haben genügend britisches Understatement, um nicht zu sehr zu Testosteron geschwängert daherzukommen. Sehr, sehr guter Innenraum, sehr schöne Verarbeitung. Ich glaube,
dass sexy wir Form.
An Farben vermutlich, ja, aber das bringen Sportwagen in den Proportionen so mit sich. Ich glaube, das, was wir an Farben und Materialien auswählen, ja, es kommt da gut an.
Das, glaube ich, spielt eine große Rolle. Wie Sie sagen, ein gewisses Understatement. Du hast den gleichen Luxus, aber du hast ein Understatement und es ist keine Protznummer.
Und als wir beide zuletzt mal in den Royal Mews waren in London, den königlichen Stallungen sozusagen, kann man feststellen, dass die Queen scheinbar ein guter Werbeträger war, weil es stehen so viele Bentleys im Hof, wie ich auch in meinem Leben noch gar nicht gesehen habe, inklusive zwei Superlimousinen, die zu ihrem Kronjubiläum hergestellt wurden und die sie geschenkt bekommen hat und so weiter. Also ich kenne kaum eine Staatslimousine, da habe ich eigentlich keinen Rolls-Royce gesehen, habe immer nur Bentley gesehen. Ja? Und Sie sind ja bei The Royal Appointment of the King und so weiter, das ist ja schon, darf man das sagen. Ja,
also auch Bentley ist Royal Warrant, königlicher Hoflieferant, wie andere Automobilhersteller in England auch. Also da ist auch das Königshaus natürlich bemüht, die eigene Industrie zu unterstützen. Aber Bentley scheint einen ganz besonderen Platz im Herzen der königlichen Familie zu haben. Ohne dass ich jetzt da in die Details gehen kann, ich glaube, das verzeiht mir jeder, haben wir viele Fans im Königshaus. Die Staatslimousine ist tatsächlich von Bentley für das Thronjubiläum gemacht. Offiziell wurde sie, weil das Königshaus, finde ich eine gute Regel, von Einzelpersonen und Einzelunternehmen keine Geschenke annimmt, von einem Zusammenschluss von britischen Automobilzulieferern und Herstellern übergeben worden. Die Technik darunter ist Bentley und es wurde hier gebaut. Ja, das Auto ist in Betrieb. Wir haben es aktuell, stellen wir es auf einen Biokraftstoff um, also auf Ethanolbetrieb mit 85% Ethanolanteil.
Okay.
Das Königshaus unterstützt das sehr.
Vor allem der König ist ja sehr grün, sagen wir mal. Und würde
König unterstützt das und war sein Wunsch. Das haben wir natürlich gemacht. Es hat dazu geführt, dass das Auto neulich im Werk war und ich habe das eigentlich auch nicht nehmen lassen, es mir dann anzusehen und auch von den Kollegen.
Erzählen Sie, wie sah es denn aus? Sauber?
Ja, es war sauber.
Keine
es war ordentlich geputzt. Ja, es hat ein bisschen Restaurierung bekommen. Da gab es noch ein paar Wünsche, die wir erfüllt haben.
Aber was ist das für ein Gefühl, wenn man sozusagen auch ganz persönlich, weil Sie werden ja da auch persönlich erwähnt, wenn ich das richtig verstanden habe, als königlicher Lieferant.
Das ist also nicht die Marke, sondern der CEO, der den Titel bekommt.
Ja, spannenderweise, das war für mich auch überraschend, weil ich dachte, naja, es wird die Institution bekommt es, aber man bekommt es tatsächlich auf den eigenen Namen in der Rolle ausgestellt. Und kommt dann ein Schreiben des Palasts, wo eben draufsteht, dass man jetzt auf Befehl des Königs.
Das haben Sie jetzt.
Das habe ich jetzt bekommen. Also ich habe
was steht
bekommen,
da drin? Also das erzählt er mal so locker. Ja, so mal, kriegt man vom König einen Brief? Also Sie kriegen jetzt von Warren
die Person. Es war, um die Story komplett zu machen, es gab bis jetzt den Draft. Also man bekommt so einen Vorab-Auszug, wo einfach kontrolliert wird, ob alles richtig geschrieben wurde. Und die tatsächliche Urkunde wird jetzt erstellt. Mhm. Auch das Königshaus ist noch an, modern würde man sagen, an der CI beschäftigt, also die Aktualisierung von Wappen nachdem jetzt ein König wieder regiert.
Der braucht nämlich auch ein neues Wappen.
Genau, braucht neue Wappen.
Und da machen die das für Sie gleich mit, wo dann Ihr Name draufsteckt, Dr. Franz Steffen Walliser, bei The Appointment of the King.
Sehr schöne Urkunde dann, die wird dann offiziell ausgehängt. Wir warten noch, solange habe ich auch noch keine Visitenkarten.
Ach so, ich habe das weil ich auf den König warten muss, ist auch mal lustig.
Wir bekommen tatsächlich das Recht, dieses Wappen auf unseren Visitenkarten, so wie man es da sieht, auf dem Tisch liegt eine, zu drucken. Aber es wird aktualisiert, also bekommen alle Bentley-Mitarbeiter weltweit neue Visitenkarten.
Also, das ist auch...
Aber das machen wir natürlich.
Sie können ja im Gegenzug anbieten, dass er die 11 Federn des Bentley-Flügels benutzen.
Müssen wir dann gucken, wie das aussieht, was also die Wünsche des Königs
sind. Wenn man weiß, der Papst kriegt immer von einer anderen großen deutschen Marke sein Papa Mobil gestellt, das gepanzert ist und mit Glas. Machen Sie dann als Bentley-Firma auch die Sicherheitslimousine sozusagen für die Königsfamilie?
Man kann nicht über das Sicherheitskonzept reden, aber interessanterweise hatte die Queen da eine sehr eindeutige Meinung. Nämlich sie sagte, sie braucht eigentlich kein gepanzertes Fahrzeug, weil sie als Staatsoberhaupt davon ausgeht, also wenn es nicht im Auto ist, dann ist es woanders. Und sie hat es verneint. Also Respekt.
Schon mutig, Respekt. Ja.
Oder also mutig oder überzeugt.
Aber ich finde es schon sehr beeindruckend. Ich meine, das unterscheidet dieses Land, Alex, wir wissen das ja aus vielen anderen Themen, unterscheidet dieses Land sehr enorm von anderen Ländern, in dem eine gewisse, wie soll ich mal sagen, eine gewisse Logik hinter all dem steht, bis heute. Das hat ja wirklich das Königshaus geschafft, bei aller Entwicklung in eine neue Modernität. Ja, aber es hat auch eine gewisse Logik, all diese Dinge zusammenzuhalten und gleichzeitig die Modernität zuzulassen.
Ich bin immer in Furcht, wenn ich jetzt lese, wenn es Umfragen gäbe unter jungen Leuten in England, würden sich über 50% für die Abschaffung des Königshauses entscheiden, obwohl es auch so ein Magnet ist für die Touristen und alles. Und die tun ja nun wirklich mittlerweile auch was. Also es ist ja nicht mehr wie vor 200 Jahren, dass die da bräsig saßen und sagen, hier mein Volk, sondern die machen ja Termine im Jahr, wo du denkst, das würdest du dich als normaler Mensch erschießen. Haben Sie da auch eine Meinung dazu, dass das gut ist und dass das hier wirklich was bringt auch für die Menschen?
Gut, also zwei Sichten. Einmal bin ich natürlich ein Ausländer hier, der erstmal das respektiert, wie das Land ist, weil das ist mal Sache der Briten. Meine persönliche Sicht da drin ist, ich glaube, die Länder, die diese entsprechenden Monarchien haben, sind damit auch in der Neuzeit gut gefahren, einen Stabilitätsanker in einem Staatsgebilde, in einer Gesellschaft zu haben, der eben unabhängig von Politik Meinungen und Richtungen geben kann und sich äußern darf und auch Dinge und Werte zusammenhält. Und das ist sicherlich nicht schlecht. Ich bin jetzt kein glühender Royalist, das wäre sicher. Also es ist jetzt sehr sachliche Analyse. Es hat wenig mit Fantum zu tun. Und wenn es richtig genutzt wird, wozu sehr viel Disziplin und sehr viel Management, ganz ehrlich, dazu gehört, das zu tun, dann kann das für ein Land sicherlich positiv sein.
Im Übrigen, Alex, ich meine, wir kommen ja beide aus den Medien. Du weißt so gut wie ich, dass solche Umfragen enormen Schwankungen unterlegen sind. Ja, die können in zwei Jahren völlig anders aussehen.
Na gut, aber heute ist es recht einfach, dass das Parlament aufgrund so einer Petition, wenn also eine Mehrheit der Menschen eine Petition machen, sagt, sie wollen das Königshaus abschaffen, muss das Parlament, so habe ich mich mal erkundigt, reagieren und sagen, wir beschließen das. Also es ist immer eine Zitterpartie auch für Prinz William als Nachfolger, ob das so weitergeht oder nicht. Die müssen sich da sehr bemühen und das finde ich ja fast schon schade. Fährt eigentlich die britische Regierung auch Bentley oder dürfen die nur Jaguar oder so? Weiß man da was drüber?
Ich bin mir sicher, die britische Regierung hat auch Vorgaben für ihren Fuhrpark bezüglich Kraftstoffverbrauch, Emissionen und Kosten pro Fahrzeug. Und da könnte es sein, dass wir nicht dabei sind. Was ich jetzt nicht so schlimm finde.
Ja, okay.
Aber vor allem die neue Regierung wird das natürlich haben.
Ja, die neue Regierung bemüht sich sehr. Also auch im Dialog, bekomme ich natürlich auch ein bisschen mit, weil man in diesem Automotive Cluster ist, bemüht sich sehr im Dialog. Das schätze ich schon. Also wir werden konsultiert, wir werden befragt. Man fragt nach Meinung. Man ist im Dialog.
Sie persönlich, also auch mit dem
Premierminister? Also auch ich persönlich, nicht mit dem Premier, ja, aber mit dem Wirtschaftsminister gibt es die Gelegenheiten für einen Austausch, ohne dass es jetzt, also und wirklich jetzt nicht hinter verschlossenen Türen oder so, sondern wirklich ganz modern. Da gibt es ein Teams-Meeting, wird 30 Leute eingeladen, wer stellt sein Programm vor, jetzt geschehen zum Haushalt, zu dem Budget. Und ja, stellt sich auch selber hin und sagt, so haben wir es vor zu machen, das ist der Plan. Das und das hatten wir zugesichert, das wird es weiterhin geben und das ist ein Dialog. Und wenn jemand eine Frage stellt, stellt jemand eine Frage. Also ich bin von der Firma so und so, ich habe eine Frage, wie ist das jetzt? Also das gefällt mir eigentlich in der Art und Weise der Zusammenarbeit. Jetzt werden wir sie an den Taten messen, aber mir gefällt es eigentlich, wie es angeht. Hat auch ein bisschen Ups und Downs gehabt, ein oder andere Minister ist schon wieder draußen, aber okay, gut.
Wollen wir doch mal bei der Gelegenheit auf das kommen, was ja den Wirtschaftsminister auch betrifft, auf das, was Sie hier wirtschaftlich leisten für das Land, für die Region Manchester. Erzählen Sie doch mal, wie viele Mitarbeiter haben Sie hier? Und wir haben ja schon gehört, dass hier sehr viele Menschen in der fünften Generation sogar sind. Wie viele Menschen arbeiten hier?
Wir haben in unserer Campus, nennen wir es, Fabrik. Das Schöne ist, es ist alles an einem Ort, also von der Entwicklung über Personalbereich, Produktion, Finanz, Geschäftsleitung. Alles an einem Ort, sehr schön kompakt, sind etwas mehr als 4.000 Mitarbeiter beschäftigt. Wir sind damit einer der größten Arbeitgeber in der Region. Crew hatte zwei große Arbeitgeber, eins war ein Eisenbahnunternehmen. Das zweite war eben zur damaligen Zeit dann Rolls-Royce, jetzt Bentley. Gehören zu den größten Arbeitgebern mit einer langen Tradition. Es ist tatsächlich so, dass über Generationen Mitarbeiter hier sind. Also als ich hier das erste Mal rumgeführt wurde, wurde mir eben auch vorgestellt, ein junger Kollege in Ausbildung und der Ausbilder dazu und hat ihn gezeigt und bin über die Schulter geguckt und dann haben alle gegrinst und gesagt, das ist der Sohn, das ist der Vater.
Wow.
Teilweise drei Generationen, die wirklich in der gleichen Linie stehen und Fahrzeug montieren. Also da ist dann wirklich Vater, Sohn und Großvater sind in der jeweiligen Linie und montieren das Auto. Das ist sehr traditionell. Damit tragen wir natürlich auch was zur Wirtschaftsleistung bei. Wir machen einen Umsatz von, sag ich mal, jetzt Größenordnung hängt immer ein bisschen vom Jahr ab. Automobilindustrie, ich meine, das lesen alle in der Zeitung, ist gerade nicht das einfachste Pflaster.
Ja.
Aber zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, den wir machen mit entsprechendem Gewinn. Wir investieren natürlich viel hier jetzt in unser Unternehmen, investieren auch weiterhin in der Zukunft in Produkte, aber eben auch in die Fabrik. Viel lokale Wertschöpfung. Wir haben sicherlich in unserem Umfeld, ich habe es nicht gezählt, aber es sind sicherlich nochmal 2.000 bis 3.000 Mitarbeitern bei Zulieferern, bei Bauunternehmen, Reinigung, IT-Service, alles Mögliche, was wir eben alles noch mitnehmen. Wir haben eine weltweite Handelsorganisation. Und wir machen Events hier. Wir locken natürlich auch den einen oder anderen Touristen in diese Ecke des Landes, die ja von der Infrastruktur natürlich nicht so, wir sind nicht in Greater London. Mhm. Es ist eben der Nordwesten. Aber es ist ein Herz der Industrie Englands, hat die Nähe zu Manchester. Zumindest mal im Fußball ist die Gegend hier ganz weit vorne.
Ja, ja, natürlich. Wahrscheinlich,
ja, da bleibe ich aber bei einer eindeutigen. Ich wurde natürlich gelöchert von den Kollegen, ob ich jetzt Liverpool oder City oder United.
Liverpool gerade in aber Platz 1.
Ja, aber zwischen City und Liverpool, das ist interessant. Okay. Aber ich bleibe immer bei der Aussage, ich bleibe dem VfB Stuttgart treu.
Das ist doch mal neutral.
Und das. Wie viele Wagen verlassen denn hier im Jahr die Hallen? Im Durchschnitt.
Ich rede ja nicht so gern über die Stückzahl, die wir tatsächlich produzieren. Aber so in der Größenordnung, wir sind zwischen 12.000 und 15.000 Fahrzeugen, die wir produzieren können. Und mir ist immer wichtiger, das individuelle Fahrzeug und die anderen betriebswirtschaftlichen Größen, wie viel Gewinn machen wir, wie ist unsere Marge, wie ist unsere Rentabilität. Das finde ich wichtiger als die reine Stückzahl, weil die sagt nicht wirklich was über Wirtschaft. Gerade nicht bei Luxusmarken.
Also wir haben uns ja kennengelernt bei einer Präsentation des allerersten Bentley Hybrid. Das ist also noch nicht der Schritt zum Vollelektrischen. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Und dann haben Sie mir mal netterweise gesagt, ich hoffe, das darf ich heute hier öffentlich sagen, die Entwicklung eines solchen Autos hat, und da bin ich bei einer Ohnmacht gefallen, 1,3 Milliarden Euro gekostet. Ein Auto entwickelt. Das ist ja Wahnsinn.
Dass man tatsächlich derivat reinkommt. Macht. In so eine, oder ein Auto erstmals entwickelt. Also selbst Bentley natürlich, indem wir Komponenten auch von Teilen des VW-Konzerns dazu kaufen. Ja, man nimmt sehr viel Geld in die Hand. Sehr viel Geld. Deshalb ist Automobilindustrie kapitalintensiv. Eine lange Payoff-Periode, Auto ist 7, 8, 9 Jahre auf dem Markt, bis es dann zurückzahlt, also muss kapitalstark sein. Das war auch mal in den 20er Jahren das Problem von WO. Mhm. Ich brauche Geld, um zu wachsen, um in neue Produkte zu investieren. Großer technologischer Wandel, ich muss den Kundengeschmack treffen. Wir haben Märkte, die gehen rauf und runter. China erleben wir gerade mit einem deutlichen Rückgang. Gesetzliche Anforderungen vom Fußgängerschutz bis zur General Safety Regulations Act 2 der EU,
was man
zur Erkennung von kreuzenden Fahrradfahrern und so weiter. Also da gibt es jede Menge Dinge, die zu beachten sind. Automobilentwicklung ist super komplex. Die Fahrzeuge sind mittlerweile sehr komplex, sehr, sehr software dominiert natürlich. Trotzdem muss man den klassischen Automobilbau, Sitze, Karossen, Geräusch, NVH, also Noise Vibration Harshness, alles beherrschen.
Das ist aber Bentley unterscheidet sich natürlich in einem Punkt von vielen anderen, selbst Edelmarken. Ihre Autos sind zu einem großen Teil hoch individualisiert.
Ja, ich glaube, das ist die Besonderheit bei Bentley, dass wir, ja, ich würde mal sagen, alles, was legal ist, machen wir möglich. Und es gibt so eine schöne Rechnung, wenn man den Car Configurator sitzt, dann kann man sich theoretisch 46 Milliarden unterschiedliche Fahrzeuge konfigurieren.
Ach du Wahnsinn.
Also das ist riesig.
46 Milliarden?
Das ist riesig,
Millionen
ist riesig, weil diese, genau, diese Varianz natürlich hochgeht mit allem, was wir an Lederfarben und Ausstattungen und Individualisierungsmöglichkeiten anbieten. Trotzdem reicht das für viele Kunden nicht und sie wollen dann nochmal einen größeren Grad der Personalisierung, den wir über unsere Mulliner Division anbieten, die also dann wirklich jeden ausgefallenen Wunsch nach Farbe, Leder, Ausstattung, Holz, Stein.
Also. Und da wäre ich ja schon bei meiner Frage, ab wo beginnt denn ein Bentley-Kauf? Wenn jetzt einer ein Greenhorn ist und sagt, Mensch, Porsche kriege ich ja schon auch für 110.000 Euro, was weiß ich. Ne? Aber ein Bentley, wo beginnt denn der und wo endet der? Je nach Ausstattung.
Na, wir fangen an, je nach Land, Besteuerung etc. bei etwa 200.000 Euro. Mhm. Nach oben ist mir jetzt keine Grenze bekannt. Das ist die Fantasie des Kunden. Also da kann man bis zu unseren stark limitierten Sondermodellen, die in der Liga 2 Millionen Euro sind, die dann aber wirklich handverlesen sind, gibt es da nur 14 Stück, kann man sich da austoben. Wie gesagt, wir machen alles
möglich. Alles möglich. Bis zur goldenen Uhr, die wir heute beim Empfang hier gesehen haben, die einer drin hat mit 57er Gold, ist da die
Breitling.
Die Breitling drin, also auch ein Wahnsinn. Wer ist denn überhaupt der Kunde von Bentley? Das wissen Sie wahrscheinlich auch aus Analysen. Und in welchen Ländern vor allem sitzen diese Kunden?
Der typische Kunde ist, also einmal ist er ein Automobilliebhaber. Das ist relativ naheliegend. Er ist sehr häufig männlich, weil ich natürlich auch behaupte, fast jeder Bentley wurde zumindest von einer Frau bestätigt.
Ja, das glaube ich bei der Preisklasse.
Die Papiere sagen nicht immer alles dazu. Wir haben natürlich viele Unternehmer in unserem Umfeld, viele Leute, die sich dort auch belohnen. Und die sagen, ich habe jetzt was erreicht, ich habe ein gutes Geschäftsjahr gehabt, ich habe Spaß an dem Auto, ich gönne mir das.
Anstatt eine Richard Mille Uhr für 200.000 Euro zu kaufen, lieber mal ein Bentley, ne?
Ja. Und das ist sicherlich vom Profil. Das Gros exportieren wir. Unser größter Einzelmarkt sind die USA. Der zweitgrößte Markt ist China. China war schon vor USA, ist jetzt wieder hinter USA gefallen. Aha. Und dann ist es Europa. In Europa der größte Einzelmarkt. Das ist immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen England und Deutschland. Aktuell England, glaube ich, ein paar Einheiten vorne, aber es ist Kopf-an-Kopf. Mhm. Ist aber immer schön, die zwei Vertriebsorganisationen auch ein bisschen zu challengen, wer denn jetzt das Rennen macht. Middle East ist ein guter Markt, aber insgesamt eigentlich kein so ganz großer Markt. Ja, dann haben wir auch in den Überseemärkten, kleinen Märkten in Asia Pacific auch viele Liebhaber.
Und Altersklasse, mögen. Auch so wie bei Porsche, wo man sagt, der 911er beginnt so mit 60 Jahren oder gibt es da viele ganz junge oder viele ältere bei Bentley?
Der 911er beginnt nach meinem Wissen sogar ein bisschen jünger.
Ah ja, okay, 50, sagen wir mal 50. Gut.
Bentley ist sehr stark abhängig vom Land. Aha. Also in China haben wir eine Käuferschicht, die ist vorwiegend weiblich Mitte 30.
Schau an.
In England ist sie sehr männlich und im Durchschnitt eher über 70. Okay. Also das ist, weltweit gibt es da kein gleiches Profil. In den USA sind wir eher um die 50. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich.
Ich habe oft so das Gefühl, dass auch Bentley-Fahrer, das sind auch Leute, die verstecken ihr Auto in der Garage und sagen, das hole ich mal so Sondergelegenheiten raus. Ich will gar nicht so viel, dass die Leute das wissen, dass ich das habe. Und offiziell fahre ich halt meinen Audi, was weiß ich. Ne? Gehört ja zu Audi.
Ich glaube, Understatement ist für Bentley wichtig.
Das ist eben ein Teil, auch zu wissen. Ich meine, wir reden mit unseren Designern. Wie sieht denn die nächste Generation aus? Und wie viel Selbstbewusstsein, möchte ich mal nennen, kommt da rein? Und wie viel Understatement? Und genau diesen Punkt zu treffen, dass es sollte trotzdem so aussehen, dass es auch ein paar Euro gekostet hat. Also sonst hat man auch ein Problem. Aber wenn man das überzieht, dann ist es wiederum abstoßend. Ja, das kann in Einzelmärkten besser ankommen. Und diese Varianz eben reinzubringen, auch die Möglichkeit, gestalte ich das Auto eher zurückhaltend, habe viel Schwarz drumherum, habe keine Chromelemente im Auto, das findet man dann eher in Deutschland. Oder ich habe viel Chrom, das finde ich dann eher in Middle East oder in China wieder.
Oder der Exzentriker, oder dann, der kann ja alles möglich machen, ja, was er noch zusätzlich bezahlt. Wie Sie eben sagten, die Grenze, die gibt es da kaum mehr.
Wenn ich durch Florida gehe, wenn ich in Miami starte, ist es sehr bunt, sehr Chrom, sehr auffallend. Und je weiter ich nördlich gehe, wenn ich in West Palm Beach bin, ist es sehr zurückhaltend, sehr schwarz-weiß, silber, unauffällig. Also über 200 Kilometer, völliger Unterschied.
Lassen Sie uns apropos Kilometer mal drüber reden. Bei vielen Menschen gelten ja solche Superluxusautos auch als Energiefresser. Es gibt viele Leute, die glauben immer noch, dass ein heutiger Bentley auch noch 25 bis 30 Liter frisst. In der heutigen Zeit sollte man das sowas nicht mehr fahren. Und Rolls-Royce hat jetzt schon mal den Spectre entwickelt, voll elektrisch. Sie haben ja jetzt in Ihrer Ägide den ersten Hybrid präsentiert und so weiter. Aber wo geht da die Reise so hin? Und ist das wirklich so, dass man sich schämen muss, ökonomisch zu sehen, so ein Bentley überhaupt zu fahren, ja?
Ja, wir haben uns als Bestandteil unserer Strategie und jetzt auch erneuerten Strategie, die wir Beyond 100 Plus nennen, das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit, ganz oben als eines der wesentlichen strategischen Ziele gesetzt. Ich halte das persönlich für extrem wichtig, dass wir diesen Impact sowohl in der Bauphase, also wir haben unser Unternehmen in Crewe, unternehmen massive Anstrengungen, um hier Energie runterzubringen, Energieverbrauch runterzubringen. Wir betreiben mit Biogas.
Was verbraucht er denn im Moment so ein durchschnittlicher Bentley?
Ja, das sage ich immer, das hängt eigentlich ganz stark vom Fahrer ab und von der Fahrweise, wie schon immer. Aber den Plug-in-Hybriden, und das ist eigentlich das Interessante, der kann natürlich, und das ist der Charme daran, im Kurzstreckenbetrieb fährt er rein elektrisch und braucht er Kilowattstunden, irgendwas um 25 Kilowattstunden, aber das sind wir alle noch nicht so gewohnt, ist das viel oder wenig. Das ist okay, würde ich sagen. Auf Strecke gefahren kann ich, und das ist das Spannende in so einem Hybriden, kann ich auch mit 6, 7 und 8 Liter unterwegs sein.
Wirklich wahr? Ja,
das, nicht gedacht. Das geht, das ist ja, und das denkt keiner. Ich kann aber natürlich auch, wenn ich größere Strecken fahre, hänge ich vom Laden nicht ab. Deshalb ist die Plug-in-Hybrid-Technologie aktuell auf dem Weg zur Elektrifizierung sicherlich nicht nur eine Brückentechnologie, sondern ein wesentlicher Baustein. Auf das werden wir auch weiter setzen. Wir werden aber auch ein elektrisches Fahrzeug ab 2027 anbieten, um eben in den Märkten je nach Nachfrage sowohl ein voll elektrisches Fahrzeug wie auch ein Plug-in-Hybrid.
Ach, das ist jetzt eine Aufgabe in Ihrer Amtszeit in den nächsten drei Jahren oder zwei Jahren sogar, dass Sie wirklich einen voll elektrischen Bentley entwickeln.
Ja.
Wow.
Ja. Und auf den Markt bringen. Ja, das kostet viel Anstrengung, es kostet auch viel Geld. Es ist eine ganz wesentliche Aufgabe, diese Transformation zu gestalten. Natürlich wird in meine Prognose 10 Jahren wird die Elektromobilität die wesentliche Antriebsform sein. Getrieben auch durch Regulatorik, aber auch durch Fortschritte in der Technologie. Wir müssen jetzt diesen Weg dorthin gestalten. Wie machen wir das? Wann kommt welches Modell? Mit welcher Antriebstechnologie? Gehen wir schon rein elektrisch oder machen wir eben elektrifizierte Fahrzeuge als Zwischenstufe, also solche Plug-in-Hybride, die sicherlich aus meiner Sicht eine sehr, sehr überzeugende Lösung sind, die auch dem Kunden häufig etwas von dieser Reichweitenangst, noch mangelnde Infrastruktur eben nehmen. Dann werden wir aber weiterhin auch das Thema elektrische Fahrzeuge weiter vorantreiben.
Ich wollte nochmal zurück zu den Motoren. Werden Ihnen nicht die Stammkunden oder sowas auf die Füße steigen und sagen, Moment mal, Bentley liebe ich ja wegen dieses Geräusches auch. Allein das Motorengeräusch bei so einem Zwölfzylinder, das ist ja ein Wahnsinn. Jetzt, wenn ich elektrisch fahre, höre ich das auch nicht mehr. Das
wird ja eh imitiert.
Kann man das dann einschalten, dass dann das Rollen... Also, ja, aber das kann doch nicht sein, oder? Wie wird denn sowas gelöst werden?
Ich glaube, wir haben eine ganz gute Idee. Es geht ja viel wirklich um Craftsmanship und authentische Dinge zu machen. Ich glaube, wir haben gute Ideen zum Thema Authentizität. Ich kann noch nicht drüber reden.
Kann noch nicht, ja, siehst du mal.
Die Zeit wird aber kommen.
Okay.
Aber noch ist es zu früh. Gibt es sehr überzeugende, sehr kreative Ideen. Aber wir sind in einem technologischen Wandel und man konnte sich so vieles nicht vorstellen. Man konnte sich auch nicht vorstellen, alle Automatik fahren, weil jeder gesagt, ich schalte doch lieber. Und viele junge Menschen wissen gar nicht mehr, dass es Schaltgetriebe gibt. Also das darf man auch nicht überbewerten. Wir müssen ja Investitionsentscheidungen treffen, die in 5 Jahren wirken und dann 10 Jahre im Markt sind. Also das, was wir heute entscheiden, ist in 15 Jahren noch im Markt.
Jetzt haben wir eigentlich
also das ist 2040.
Wahnsinn. Ja, ja, wünsche ich schon mal viel Spaß. Das Ziel von Ihnen, damit wären wir schon am Ende fast, als CEO, der so viel Ingenieurskunsterfahrung vom VW-Konzern bei Porsche mitgebracht hat, in den nächsten Jahren, Sie haben ja schon gesagt, Elektrifizierung und so weiter, aber Sie können ja sehr viel persönlich jetzt auch Hand anlegen und gestalten und sagen, ich führe das jetzt in die Richtung. Wie sieht da Ihre Zielvorstellung für diese nächsten Jahre aus, persönlich?
Ich glaube, eine ganz wesentliche, das ist etwas diffuser zu fassen. Ich meine, vor 10 und 15 Jahren hat man viel in Qualität. Wie sieht ein Umformradius eines Aluminiumbleches aus? Wie wird das Leder verarbeitet? Wie ist die Nahtführung etc.? Wir stehen in diesem großen technologischen Wandel. Der bedeutet, Bentley in diese nächste Generation zu überführen, sprich den Wandel zur Elektromobilität hinzubekommen, das richtige Timing zu machen, das Produkt auch so auszuprägen, dass es ein Bentley bleibt. Ein ganz wesentlicher Schritt ist auch nachhaltig wirtschaftlich zu führen, sprich, dass wir Geld verdienen.
Durch nicht einfache Zeiten, muss man sagen.
Durch nicht einfache Zeiten aktuell. Das fliegt uns ganz schön um die Ohren, das muss ich auch zugeben. Aber ich habe auch mit unserem Management-Team einfach die Vereinbarung zu sagen, Leute, solange wir Geld verdienen, sind wir unabhängig. Und wenn wir unabhängig sind, können wir auch selber entscheiden, welche Art von Autos wir bauen. Und dann bauen wir auch die, wo wir Spaß haben. Mhm. Weil neben aller Rationalität, Marktanalyse etc., die es gibt, gibt es eigentlich auch immer etwas wie Intuition und ein Gefühl für ein Auto. Was könnte man denn machen? Was ist das Richtige? Was glauben wir, was für den Kunden ist? Weil der Kunde sagt uns heute natürlich nicht, was er gern hätte, weil er kann es eben auch nicht vorhersagen für die nächsten 10 Jahre, weil er das technologische Background-Know-how etc. nicht hat. Der Kunde sagt uns heute sehr wohl, was er heute nicht mag. Das bekommen wir auch. Also
interessant.
Das erleben wir schon. Aber
der Kunde
was er will.
König.
Ja, nur es ist sehr schwer, den Kunden zu fragen, was er denn gerne in 10 Jahren hätte. Weil die Antwort ist immer,
das weiß der ja gar nicht, ja?
Über viele, viele Jahre immer wieder mit Kunden gesprochen, die Antwort ist immer wie heute, nur ein bisschen besser. Mhm. Nur jetzt stehen wir in diesem großen technologischen Wechsel auf die Elektromobilität. Es ist schwer vorstellbar, es ist komplex, es gehört ein Ökosystem, eine Infrastruktur dazu. Die zweite große Challenge ist natürlich die Technik in den Autos, also sprich, dass viel, viel mehr Funktionalität über Software dargestellt wird, in die Fahrzeuge zu bringen, Aktualisierungsfähigkeit.
Autonomes Fahren?
Autonomes Fahren gehört mit dazu.
Ist das schon so weit wie bei VW auch sonst oder bei anderen großen Mitbewerbern?
Auch das schauen wir uns natürlich an. Jetzt sind wir sicherlich nicht der Erste, der das einführen muss. Aber es wäre sicherlich auch falsch nach dem Motto, das müssen wir nicht machen, das interessiert unsere Kunden nicht. Gewisse Standards, abstandsgeregelte Tempomat, Spurmittenführung, das gehört heute alles bei einem Bentley auch zum Standard und das ist verfügbar. Deshalb dürfen wir diese Technologien nie verneinen. Es ist immer eine Frage des Timings. Zu früh ist schlecht, verdiene ich kein Geld, zu spät ist schlecht, konnte ich auch kein Geld mehr verdienen, weil ich biete es nicht mehr an. Richtiges Timing.
Also haben Sie richtig was vor, da wünschen wir Ihnen großes, großes Glück und ein gutes Händchen abschließend.
Ja, Dankeschön.
Sie sind ja jetzt Neuengländer, Wahlengländer und haben schon viele interessante Orte kennengelernt, wahrscheinlich natürlich auch London oder hier. Was schätzen Sie besonders? Gibt es schon Lieblingsplätze auch in London? Was schätzen Sie an dieser englischen Lebensweise vielleicht, die Sie als Deutscher vorher noch gar nicht so kennengelernt haben?
Ja, ich hatte immer, weil meine Frau Englisch studiert hat, oder englische Literatur studiert hat, einen Bezug zu England. Das hatten wir über viele, viele Jahre. Auch mal im Urlaub hier oder klar, mit Motorsport war ich. Ich weiß nicht, wie oft ich in Silverstone war, aber ein paar Mal. Was mich wirklich tagtäglich erfreut und was es macht, ist die offene und wirklich freundliche Art der Engländer. Ja. Das ist wirklich ein großer Unterschied, den man kulturell erlebt. Egal, wo man ist, ob das im Supermarkt ist. Viele glauben ja, dass CEO geht nicht in den Supermarkt, ist aber nicht so. Gehen auch.
Ab und zu auch, ja. Auch das. Sie lassen mit Bentley die oder Einkäufe holen.
Nein, geht auch hin. Oder man ist im Restaurant oder wo auch immer in diesen alltäglichen Lebenssituationen. Es ist einfach ein sehr freundliches, offenes Miteinander, was viele Dinge einfacher macht. Das könnte man eigentlich über Infrastruktur und solche Dinge reden, aber das lassen wir. Und es gibt einfach ganz viel, was mich fasziniert, jetzt vor allem, wenn man außerhalb von London ist, es gibt ganz viel Natur. England ist unheimlich wildreich. Also was, ja.
Sind Sie Jäger?
Nein, überhaupt nicht, aber wild auf Schritt und Tritt. Man läuft hier durch Parks und ja. Die Hirsche kommen quasi auf Streichelnähe zu einem, was wirklich faszinierend. Das ist schön, ich liebe das, in der Natur und draußen zu sein. Und wir wohnen auf so einer Barn-Conversion, auf einer Farm, was wirklich nett ist. Morgens zum Fenster rausguckt, stehen die Pferde da oder die Schafe. Einfach nett.
Sehr schön. So kann man das ja auch stehen lassen, oder?
Dann würde ich sagen, wir wünschen Ihnen als neuer Visionär
Dankeschön.
Für Bentley viel Glück bei dieser Aufgabe.
Dankeschön.
Vielen Wird Dank. Gebraucht.
Und bleiben Sie dem Britpod treu, denn wir werden Sie noch zu vielen möglicherweise Orten, die Sie dann mit Ihrer Familie aufsuchen können, entführen und freuen uns, dass wir Sie heute mit dieser weltbekannten Marke interviewen durften. Das war unser Dr. Frank Steffen Walliser, der neue CEO von Bentley. Dankeschön, alles Gute.
Vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.